Ich möchte heute etwas für mich relativ Untypisches machen und Arte und Ente so ein bisschen mischen. Ihr habt es ja schon gehört, ich werde euch ein bisschen was über das fünfte Buch Mose erzählen und das Ganze irgendwie mit dem Abendmahl verbinden wollen. Aber ich nehme an, also was heißt ich nehme an, ich bin mir sicher, dass das auch gerechtfertigt ist. Und ich möchte euch einfach wieder mal mitnehmen, zusammen unter dem Volk Israel zu stehen und ein bisschen auf Mose zu lauschen, der uns ja diese lange Abschiedspredigt hält, die wir im fünften Buch Mose lesen dürfen. Eigentlich muss ich sagen, es ist so eine richtige Predigtsammlung aus kleineren und längeren Predigten, also in Kapitel 4 zum Beispiel findet ihr eine wunderbare Einleitungspredigt für die 10 Gebote, die dann auch praktischerweise direkt danach kommen. Und heute möchte ich mit euch zusammen eine Predigt lesen, die ich mal überschrieben habe mit Schmecket und Sehet. Der Predigttext steht im 5. Buch Mose im Kapitel 8 und ich werde euch die Verse 7 bis 20 vorlesen. Genau. Denn Adonai, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Grundwassern, welche aus Ebene und Gebirge hervorfließen, ein Land von Weizen, Gerste, Weinstock und Feige und Granatapfel, ein Land von Olivenöl und Honig, ein Land, in welchem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, denn es wird dir dort an nichts mangeln. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist und aus dessen Bergen du Kupfer herausschlägst. Und darum iss und werde satt und preise Adonai, dein Gott, wegen des guten Landes, welches er dir gibt. Hüte du dich aber, dass du nicht Adonai, dein Gott, vergisst, indem du seine Gebote, seine Gesetze und seine Satzung nicht bewahrst, welche ich dir heute befehle. Damit du nicht isst und satt wirst und gute Häuser baust und darin wohnst, dein Groß- und Kleinvieh sich mehrt und du viel Gold und Silber hast und all dein Besitz sich mehrt und du dann übermütig wirst und Adonai dein Gott vergisst, welcher dich aus dem Lande Ägypten herausgeholt hat, welcher dich in der großen und schrecklichen Wüste geführt hat. Dort sind Natter, Kobra und Skorpion und Durst, weil es kein Wasser gibt, welcher dir Wasser aus dem Felsgestein hervorbrechen ließ, welcher dir Manna zu essen gab in der Wüste, das deine Väter nicht kannten, damit er dich erniedrigt und damit er dich prüft, sodass es dir schlussendlich gut gehe. Und wenn du in deinem Herzen sprichst, meine Stärke und die Macht meiner Hand hat mir dieses Vermögen gemacht, dann gedenke Adonais deines Gottes, denn er ist derjenige, der dir die Stärke gibt, ein Vermögen zu machen, um seinen Bund aufzurichten, welchen er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute ist. Und es soll sein, wenn du wirklich Adonai dein Gott vergessen hast und anderen Göttern hinterhergehst, ihnen dienst und ihnen huldigst, dann, das schwöre ich dir heute, werdet ihr gewiss zugrunde gehen. Wie die Nation, welche Adonai vor euch zugrunde gehen lässt, so werdet ihr zugrunde gehen, weil ihr nicht der Stimme Adonais eures Gottes gehorchen werdet. Ein schwieriges Ende. Aber lasst uns erstmal der Reihe nach durch diesen Text gehen. Mose steht hier mit dem Volk zusammen an den Furten des Jordan. Noch hatte keiner von ihnen wirklich dieses gute Land gesehen, welches Gott ihnen und ihren Vätern versprochen hatte. Nur vom Hörensagen hatten sie vernommen, dass es ein Land ist, in dem sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Und was Mose hier ankündigt, klingt weit besser, als sich die kühnsten Vorstellungen der Wüstenwanderer erhoffen mögen. Sie werden nach den Jahren in der Wüste, die für sie eigentlich nur Giftschlangen und Skorpione bereithält und nicht einmal Wasser zum Trinken bietet, in ein Land kommen, das es wert ist, hymnisch gepriesen zu werden. Denn die Verse, die hier am Anfang stehen, sind sehr poetisch in der Beschreibung des gelobten Landes. Ich habe mal darauf verzichtet, daraus ein Gedicht zu machen, aber im Original, das ist ein Gedicht. Fast paradiesisch scheint der zukünftige Wohnsitz des Volkes zu sein. In schillernden Farben malt Mose hier den baldigen Besitz aus und scheint dabei etwas über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Also wertvolle Eisen- und Kupfervorräte gibt es leider in Kanaan nicht. Aber die Absicht der Aussagen ist klar. Israel wird ein Land erhalten, in dem es wirklich gut leben kann. Die Grundversorgung ist gesichert, Luxusgüter sind vorhanden und Industrie gibt es auch noch. Was sollte dem Volk da fehlen? Die schlichte Antwort: nichts. Sie werden dort alles haben und ihnen wird es an nichts mangeln. Und diesen Wohlstand sollen sie genießen. Denn Vers 10 fordert explizit auf: esst und werdet satt und preist Gott für seine Güte. Dasselbe sagt uns der Psalmist in fast denselben Worten, wenn es in Psalm 34 heißt: schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Das ist eigentlich das perfekte Motto für den Abendmahlsgottesdienst. Und tatsächlich ist ja auch Psalm 34 dann sehr eng verbunden mit den Abendmahlliturgien. Im Abendmahl wollen wir uns daran erinnern, was Gott für uns persönlich getan hat. Er hat seinen Sohn Jesus für uns auf diese Erde geschickt. Und Jesus Christus ist für uns bis in den Tod und darüber hinausgegangen, damit wir zum Vater kommen können. Im Abendmahl dürfen wir uns vor ihn begeben und sagen: danke, Herr, für deine Güte und für deine Liebe. Danke, dass du uns annimmst und unsere Sünden vergeben willst. Als das Volk Israel durch die Wüste wanderte, da versorgte er sie mit dem himmlischen Brot, dem Manna, das vor ihnen niemand jemals gegessen hatte und das auch danach niemand mehr bekommen sollte. Und als das Volk durstig war, schenkte er ihnen das Wasser aus einem nackten Felsen hervorbrach. Daran erinnert Mose hier seine Hörer. Sie hatten es ja schließlich selbst erlebt. Als tägliche Erinnerung an die Güte des Herrn bekamen sie das Manna morgens wie Tau auf dem Feld ringsherum präsentiert. Alles, was sie machen mussten, war es einsammeln. Aber das ist nun mal nur als Übergangslösung gedacht. Das eigentliche Ziel ist das Land, das das Volk erhalten soll. Dort sollen sie zu Wohlstand kommen und ein gutes Leben haben. Mit allem versorgt sollen sie sich dann an die Zeit der Not erinnern und sich über die Güte des Herrn freuen. Sie sollen an die Großtat Gottes denken und an ihnen denken. Durch Mose und durch Aaron führte er und der Herr sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Diese Errettung sollen sie besonders im Pessach, dem Passamahl, gedenken. Aber auch im alltäglichen Leben sollen sie vor Gott leben. Sie sollen sich im Bewusstsein halten, dass sie dies alles nicht selbstverständlich haben oder gar aus eigener Kraft sich erwirtschaftet hätten, sondern dass sie dies alles dem Herrn zu verdanken haben, dem gütigen und barmherzigen Gott. Und das sollten wir uns auch im Abendmahl vor Augen halten. Es ist die Erinnerung an die vollkommene Selbsthingabe Jesu Christi an uns in seinem Leben, in seinem Sterben und in seinem Auferstehen. Deshalb verkündigen wir seinen Tod ja auch so oft wir das Abendmahl einnehmen, wie es in 1. Korinther heißt, und gedenken dankbar an seine Selbsthingabe. Denn Jesus Christus hat nicht nur ein unvergleichliches Wunder vollbracht und eine Großtat unvorstellbaren Ausmaßes, sondern er hat uns daran auch noch Anteil geschenkt, an diesem großen Erlösungsgeschenk, das uns zu Kindern Gottes macht. Indem wir das Abendmahl zusammen feiern, wird uns der Tod und die Auferstehung Christi nicht nur als Text vor Augen gehalten. Es vergegenwärtigt uns seine völlige Hingabe als einzig vollkommene Menschen und vergewissert uns der daraus resultierenden Rechtfertigung. Als Zeichenhandlung wird uns Brot und Kelch gereicht, damit wir nicht einfach nur lesen, dass wir gerettet sind, sondern es quasi in die Hand nehmen können und es uns bildlich vorstellen können, was es unseren Herrn Jesus gekostet hat, dort am Kreuz zu hängen. Wenn wir aus dem Kelch trinken, bekommen wir es sinnlich dargereicht, dass Jesus Christus in der Nacht, in der er verraten wurde, sein Blut zur Vergebung der Sünden vergossen hat. Dieses an sich unbegreifliche Ereignis wird uns durch die einfache Handlung von Brotessen und Wein bzw. Saft trinken versinnbildlicht und nahegebracht. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Aber das Volk wird von Mose auch gewarnt. Ihr sollt den Wohlstand genießen, aber lasst ihn euch nicht zu Kopfe steigen. Passt auf, dass ihr in eurem schönen und angenehmen Leben nicht denjenigen vergesst, der euch mit allem versorgt und der euch dieses Leben überhaupt erst ermöglicht hat. Nicht die eigene Kraft oder der eigene Erfindungsreichtum hat dafür gesorgt. Es war nicht der Kampfesmut der Israeliten oder die Weisheit seiner Führer, die zur Eroberung des Landes führten. Im Gegenteil, wenn sie das eben beweisen wollten, ging es gehörig schief. Es war nicht die Geschicklichkeit in der Landwirtschaft oder im Handel, die es Israel ermöglichte, in Ruhe und Wohlstand zu leben. Nein, der Herr war es. Und daran sollten sie denken. Aber Gott vergessen? Israel war sich doch in allen Zeiten bewusst, dass der Herr Gott ist. Sie hatten nicht vergessen, dass sie aus Ägypten herausgeführt wurden. Sie konnten sich auch daran erinnern, was der Herr für Wundertaten an ihren Vätern vollbracht hatte. Warum also diese Warnung? Das Volk vergisst den Herrn dann, wenn es die Gebote nicht mehr befolgt, wenn es also aus dem Rahmen der Beziehung heraustritt, den Gott abgesteckt hat. Wenn das Volk anfängt, andere Götter zu verehren und wenn es die eigene Kraft und Fähigkeiten hochmütig als den eigentlichen Grund für den Wohlstand ansieht. Und das hat Israel in seiner Geschichte getan. Immer wieder. Im Richterbuch können wir es als richtige Kreisbewegung lesen. Israel geht es anfangs gut. Deshalb fallen sie von Gott ab. Sie vergessen ihn. Daraufhin muss Gott zu Disziplinarmaßnahmen greifen und ihnen Feinde ins Land schicken, damit sie zu ihm zurückkehren. Erst dann erinnern sie sich seiner und rufen wieder Gott um Hilfe an. Und sofort lässt der Herr ihnen einen fähigen Kriegsmann zur Hilfe kommen, der sie von den Feinden befreit. Und dann geht das Ganze von vorne los. Deshalb kam es ja auch schließlich zu dem Untergang der Königreiche Israel und Juda, wie uns die Königebücher berichten. Hochmütig geworden, fragten sie nicht mehr nach dem Gott und mussten erst durch die Katastrophe des Exils hindurch, um sich wieder an den Herrn zu erinnern. Gerne schüttelt man bei der Lektüre den Kopf und denkt sich, wer all das durchgemacht hat, wer diese Geschichten kennt und Gottes Handeln im eigenen Leben erfahren hat, der kann doch nicht einfach so schnell wieder von Gott abfallen. Aber mal Hand aufs Herz. Wem von uns ging es nicht schon einmal so? Es ist erschreckend, wie schnell man von einer eigenen Gotteserfahrung herkommend im Alltag versinkt. Wie häufig habt ihr schon in der Bibel gelesen und daraufhin euer komplettes Leben umkrempeln wollen? Und kaum hat das Buch den Tisch berührt, habt ihr es schon wieder vergessen. Deshalb brauchen wir die Erinnerung, die Wiederholung, den ständigen Fingerzeig auf Gott. Und auch das bietet uns das Abendmahl. Die Wiederholung ist hier ja vom Erfinder angelegt und steckt in dem so oft. von dem wir im ersten Korintherbrief lesen. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Den Ernst der Sache können wir am Abschluss des Predigttextes ablesen. Die letzten zwei Verse werden Unbehagen wecken. Die Nationen werden Israel mahnend vor Augen gehalten. Sie haben sich nicht an Gott erinnert und gehen daher zugrunde. Sie werden, wie Luther etwas zu grob übersetzt, vom Herrn umgebracht. Aber welche Nationen sind gemeint? Gott hatte keine Völker vernichtet. Bei der Landnahme sollten die in Kananäer umgebracht werden. Das stimmt. Aber wer Josua mal bis zu Ende durchliest, wird feststellen, dass das nie geschehen ist. Es gibt die negative Besitznahme am Ende, in dem aufgezählt wird, welche Städte, welche Landkreise eben nicht eingenommen wurden. In einer überspitzten Aussage scheint hier Mose dem eigenen Volk einen Spiegel vorhalten zu wollen. Passt auf, wenn ihr euch vom Herrn abwendet und nicht mehr auf ihn hört, dann geht das nicht gut aus. Und am Ende seiner langen Abschiedsrede sagt es Mose ja auch genau so. In Kapitel 30 können wir lesen: Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Gute vor, den Tod und das Böse. Dies ist's, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, so verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet. Das ist 5. Buch Mose 30, 15 bis 18. Die Gottesbeziehung ist nicht einfach eine schmückende Zierde am Alltag. Gott will sein Volk in völliger Hingabe an ihn haben. Halbherzig geht hier gar nichts. Wenn das Volk zu Gott hält, ihm dankbar begegnet und seine Gebote befolgt, dann spricht die Bibel davon, dass das Volk lebt. Tut es das nicht und fällt aus dieser Beziehung heraus, dann stirbt das Volk. Es geht zugrunde. Das ist aber mehr als nur eine Metapher. Ein Leben fern von Gott ist auch fern vom eigentlichen Ziel, ist unerfüllt und vor allem, es bleibt in der Sünde verhaftet. Und wie uns der Römerbrief so treffend vor Augen hält, denn der Sünde Sold ist der Tod. Römer 6, 23. Ähnlich ernst ist es auch mit dem Abendmahl gemeint. Es sind alle eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, die Erlösungshandlung Jesu für sich annehmen wollen. Wir alle dürfen zum Tisch des Herrn kommen. Und wie es Luther mal sagte, der Schatz ist ein Jedermann vor die Tür gelegt, ja, auf den Tisch gelegt worden. Aber Paulus warnt uns: Wer das Abendmahl unwürdig zu sich nimmt, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Was soll das heißen? Was Paulus hier konkret vor Augen steht, war eine eklatante Ungerechtigkeit in der Gemeinde von Korinth. Da kamen Reiche und Arme zusammen, um gemeinsam das Abendmahl, damals noch als richtiges Essen, zu feiern. Soweit so gut. Aber dann aßen die Reichen einfach ihre mitgebrachten Sachen selber auf und wurden satt, während die Armen hungrig zurückblieben. Ausgerechnet beim Abendmahl, das zusammen mit der Taufe auch die Einheit der gesamten Christenheit vor Gott versinnbildlichen soll, wurde in Korinth die harte soziale Ungerechtigkeit des Alltags hineingetragen. Das hatte Paulus vor Augen, als er seine Worte schrieb. Das Problem haben wir so in dieser Ausprägung heute nicht mehr. Aber die Warnung gilt heute auch noch. Prüfe dich selbst, ob du dieses Mal in Erinnerung an Christi Tod und Auferstehung nehmen willst. Ob du dein Leben Gott gegeben hast und ihm deine Sünden bekannt hast. Das Abendmahl ist kein normales Essen, das dazu da ist, lecker zu schmecken oder uns zu sättigen. Das Abendmahl ist ein immer wieder zu wiederholendes Zeichen für uns, dass wir uns an Jesu Handeln erinnern. Das Abendmahl soll die Gemeinschaft der gesamten Christenheit stärken, auch wenn es das leider gegenwärtig nicht ist. Und das Abendmahl soll auch noch ein drittes. Es soll ein Lob an Gott sein für seine Güte, Treue und Liebe. Und darum iss und werde satt und preise den Herrn, dein Gott. Mit diesen Worten aus der Mose-Rede möchte ich euch ermutigen, euch neu auf das Abendmahl einzulassen. Routine kann dazu führen, dass wir nicht mehr über unser Handeln nachdenken. Wenn ihr am Abendmahl teilnehmt, weil ihr es einfach schon immer so gemacht habt, dann erinnert euch wieder, wozu es eingesetzt wurde. Als Gemeinde, als Gemeinschaft von Sündern wollen wir vor Gott treten und ihm unseren Dank bringen. Er hat für uns das Unvorstellbare gemacht und unsere Sünden vergeben. Und deshalb kommen wir hier zusammen und gedenken der Erlösungstat Christi am Kreuz. Der Prophet Micha sagte einmal von Gott angesichts des Exils: Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ihr werdet ihn garantiert als Liedtext vor Augen haben, diese Zeilen. Und das ist durch Jesu Tod und Auferstehung geschehen. Und das wollen wir heute und in Zukunft feiern, bis das er kommt. Amen.